meiner Predigt werde ich das vertrauensvolle Du benutzen, Ihnen gegenüber. soll nicht anbiedernd sein, aber es ist einfach ein bisschen persönlicher. Bei Gott ist niemand chancenlos. Ich weiß natürlich, dass das eine ganz, ganz steile Aussage ist. Und ich kenne auch viele Situationen, die ich anders beurteilen würde, wenn ich einfach nur so da drauf schaue. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch um viele Hintergründe, in die man eingeweiht wird, wo man dann doch plötzlich entdeckt, da wäre ja eine Chance gewesen. Denn das ist ja auch eine Wahrheit des Lebens, dass es verpasste Chancen gibt. Ein älterer Mann begleitet seine Frau zum Arzt und nach einiger Wartezeit wird die Frau dann zur Behandlung gerufen und der Mann fragt, soll ich mitkommen? Nee, sagt sie, lass mal lieber, könnte sein, dass ich mich ausziehen muss. Verpasste Chance. Die älteren Männer wissen, wovon ich rede. Wir Menschen haben nicht alle die gleichen Chancen im Leben. Wer das behauptet, dem würde ich auch nicht glauben. Die Chancen sind schon unterschiedlich. Wie man das Leben gestalten kann, wie man vorankommt, das ist schon klar. Manche in unserer Gesellschaft fühlen sich auch so abgehängt von der Entwicklung, so chancenlos, dass sie dem Leben kaum mehr etwas abgewinnen können. Aber manchmal geht es auch einfach darum, dass man offene Augen für das Leben um sich herum behält, um die Chancen, die sich ergeben, auch zu ergreifen. Gerade im Blick auf unser ewiges Leben, das uns ja verheißen ist von Gott her, bin ich davon überzeugt, dass Gott uns allen immer wieder die Chance gibt, dieses Leben zu ergreifen. Wenn das stimmt, was in der Bibel steht, dass Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dann gilt das auch für dein Leben, so wie es für mein Leben gilt. Und ich bin davon überzeugt, für das Leben eines jeden Menschen. Irgendwo müssen die Chancen liegen und wir müssen sie erkennen. Gott ist um uns herum am Werk. Vorletztes Jahr bekamen wir quasi die Kündigung von unserem Vermieter. Wir hatten ein Haus gemietet in Bünde und wir wussten, irgendwann würde das wahrscheinlich mal passieren, aber jetzt war es dann doch sehr überraschend. Und ich dachte, das darf doch nicht wahr sein, innerhalb einer Dienstzeit am Ort nochmal komplett umziehen, das ist eigentlich nicht wirklich schön. Hinzu kommt, dass in Bünde es nicht so viele Häuser zu mieten gibt oder entsprechend große Wohnungen. Und so haben wir gesucht und nichts gefunden. Eines Sonntages fragt mich ein ehemaliger Ältester unserer Gemeinde, Bernd, hast du eigentlich schon was gefunden? Ich sage, nee. Ich sage, ich weiß auch nichts. Und dann sagt er, pass mal auf, ruf mal Geschwister sowieso an. Die waren früher mal bei uns in der Gemeinde. Er meinte, sie würden sich verändern und vielleicht würden die ja ihr Haus vermieten. Jetzt wirklich, wenn ich rede, schon irgendwie selbstbewusst, aber in Wahrheit bin ich nicht so der nassforsche Typ, der dann gleich ans Telefon springt und die Leute anquatscht. So habe ich also an dem Sonntag erstmal mit mir gerungen. Dann habe ich gedacht, scheißegal, du brauchst ein Haus, muss halt anrufen, sonst geht es nicht weiter. Ich rufe da an und dann sagt sie, nein, wir vermieten nicht, wir verkaufen nur. Aber sie wüsste von einem Ehepaar aus ihrer Gemeinde jetzt, die bauen neu und würden ihr Haus vermieten wollen. Aber wahrscheinlich an ihre Freunde. Aber ich könnte ja mal anrufen. Da dachte ich, scheiße, das ist ja noch blöder. Und dann habe ich wieder überlegt, mache ich das nicht? Ich hätte ja meine Frau fragen können, aber die war an dem Wochenende nicht da. Dann habe ich gesagt, okay, rufst du an. Ich will die Nummer. Und der Mann geht ans Telefon. Ich sage, wer ich bin. Sage zaghaft mein Anliegen. Und dann war Stille. Da dachte ich, oh, ich hab's gewusst. Und dann sagt er, ja, Moment, das käme mir jetzt total überraschend für ihn. Er müsste sich mal mit seiner Frau besprechen. Ich sollte in einer Stunde noch mal anrufen. Aufgelegt. Da dachte ich, boah, was ist das denn? Dann rufe ich wieder an und dann sagt er, ja, kommen Sie doch mal mit Ihrer Frau vorbei. Dann sind wir ein paar Tage später dann dorthin gegangen. Ich kürze das jetzt ein bisschen ab, wir wollen ja noch nach Hause nachher. Und dann passierte Folgendes. An dem Sonntag, als ich die Information bekam, die Leute anzurufen und mit mir gerungen habe, mache ich das oder mache ich das nicht, bekamen sie nach dem Gottesdienst von ihren Freunden gesagt, dass sie das Haus nicht mieten werden und waren am Boden zerstört, weil sie ihr Haus gerne wieder an Christen vermieten wollten und saßen an dem Nachmittag auf dem Sofa und haben Trübsal geblasen. Und dann klingelt das Telefon und der Baptistenpastor ruft an und fragt, ob er das Haus mieten kann. Und jetzt wohnen wir schöner als vorher. Als ich das Haus gesehen habe, habe ich meine Frau angeguckt und wusste genau, was sie dachte, können wir uns nie leisten. Als wir da so durchgegangen sind, durch den parkähnlichen Garten, fragte ich dann, ja und, irgendwie muss das ja was kosten. Das würde mich schon interessieren. Und dann fragte er mich, was haben Sie denn für Ihr anderes Haus zur Miete bezahlt? Sag ich so und so. Und sagte, okay, machen wir das auch. Der Hammer. Aber es ist noch nicht zu Ende. Wir sind umgezogen. Was zurückblieb, war der Sandkasten, den wir für unsere Enkelkinder gebaut haben. Ich musste noch mal hin. Das Haus wurde verkauft. Dann habe ich angerufen, ich müsste noch mal kommen, den Sandkasten holen. Ja, kein Problem, kommen Sie. Bin ich hingefahren. Und der Hausherr macht mir auf und sagt, ja, ich helfe Ihnen, gar kein Problem. Und dann bauen wir zusammen den Sandkasten ab. Und dann steht er plötzlich neben mir und sagt, darf ich Sie mal was fragen? Ich sage, ja. Ich habe mitbekommen, Sie sind Pastor, ja? Ich sage, ja. Darf ich Ihnen mal was erzählen? Ich sage, natürlich. Und erzählt er mir auf dem Hof, dass er unter Albträumen gelitten hat, er ist Albaner, dass er okkult belastet ist und dass er angefangen hat, zu Jesus Christus zu beten und gemerkt hat, dass Jesus Christus, wenn er ihn anruft, ihm die Kraft gibt, durch diese Albträume durchzukommen. Und mittlerweile hat er sein Leben ganz Jesus anvertraut und kommt zu uns in den Gottesdienst. Warum erzähle ich das? Weil das vorher alles so chaotisch war für uns. Da haben wir überhaupt keine Chance drin gesehen, in diesem Umziehen müssten. Das war alles nur blöd. Und plötzlich entpuppt sich dahinter etwas ganz Wunderbares. Und ich habe den Eindruck, dass das ganz oft in unserem Leben so ist. Dass wir vor Lebensumständen stehen wie vor einem Berg oder wie in einem Nebel, und denken, das geht sowieso alles nichts. Und mit Gott das Ganze sowieso vergessen. Und wir verpassen vielleicht Gelegenheiten. Ich glaube, Gott bietet jedem die Chance, ein erfülltes Leben zu führen. Ein Leben, befreit von eigener Schuld, von eigenem Versagen. Und ein Leben, das trotz unerfüllter Wünsche mich erfüllt. Denn darum geht es ja. Wenn dir jemand sagen würde, komm zu wem auch immer, von mir aus zu Jesus, und alles wird nur noch toll, stimmt eh nicht und würde ich ja auch nicht glauben. Es geht gar nicht darum, dass alles immer funktioniert, dass wir alle reich und gesund und schön sind. Was die Menschen wissen möchten, das ist mein Eindruck, ist, wie kann ich mit einem Leben umgehen, was eben nicht komplett gut ist? Wie kann ich mit meinen Lebensbrüchen umgehen? Wie kann ich mit den Dingen umgehen, die nicht funktioniert haben? Was gibt mir Halt, wenn mir das Leben durch die Hände rinnt? Und da bin ich zutiefst davon überzeugt, das ist wirklich unser Vater im Himmel. Das ist so. Ich wollte das früher auch nicht glauben. Als ich meine erste große Lebenskrise hatte und auf der Suche war nach dem Sinn des Lebens, bin ich überhaupt nicht auf den Gedanken gekommen, das irgendwie mit Kirche und Glauben und Bibel in Verbindung zu bringen. Und habe dann Menschen kennengelernt, die mir das vorgelebt haben, dass das aber so ist und dass die Chance besteht. Dass es einen Gott gibt, der in mein Leben nicht nur hineinschaut und mir nicht nur die Daumen drückt, sondern der sich meiner annimmt, obwohl ich so ein Chaot bin. Obwohl er weiß, dass ich auch in Zukunft nicht alles richtig mache. Geborgen zu sein, einen festen Halt zu haben, gerade auch dann, wenn das Leben nicht funktioniert. Das ist die Verheißung des Glaubens. Ich bin bei euch alle Zeit bis an der Weltende. Das ist das Versprechen, das Jesus uns gibt. Und es gibt keinen Ort und es gibt kein Leben auf dieser Welt, das so kaputt oder so chaotisch wäre, dass Gott da nicht hingehen würde. Und das finde ich stark. Ich möchte euch mit hineinnehmen in einen Bibeltext, der besonders ist. Und den wollen wir uns heute Abend anschauen und darauf achten, was Gott uns vielleicht darauf sagen möchte. Er steht im Johannesevangelium Kapitel 5, die Verse 1 bis 15. Da heißt es: Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme und Ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortet ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Aber es war Sabbat an diesem Tag. Da sprachen die Juden zu ihm: Hey, du darfst am Sabbat dein Bett nicht tragen. Der Mann sagte: Der mich gesund gemacht hat, hat zu mir gesagt: Nimm dein Bett und geh. Sie fragten ihn: Wer ist er? Er wusste es nicht. Der aber geheilt worden war, ging in den Tempel und dort fand Jesus ihn und sprach ihn an und sagte ihm: Siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Bis ins 19. Jahrhundert hinein konnte dieser erwähnte Teich Bethesda archäologisch nicht nachgewiesen werden. Deswegen haben bibelkritische Ausleger gesagt, das darf man sowieso nicht wörtlich nehmen, was da geschrieben steht. Das ist irgendwie sinnbildlich, allegorisch zu verstehen. Und so hat man versucht, den Text eben zu deuten. Für manche waren dann die 5 Säulen auf einmal die 5 Bücher Mose, die damit zum Ausdruck gebracht worden sind. 1888 hat man bei Ausgrabungen unter einer alten Kirche noch eine alte Kirche gefunden. Dann fand man auf einmal darunter die Hallen und die Säulen und den Teich. Und mittlerweile kann man diesen Ort eben exakt bestimmen. Bethesda. den hat es wirklich gegeben. Und diese Geschichte hat sich offensichtlich auch wirklich ereignet. Bethesda, das ist keine einladende Badelandschaft gewesen, wie sie Jesus und seine Freunde nach einem anstrengenden Fußmarsch als Erfrischung gebraucht hätten. Und dort haben sich auch nicht die Gesunden und die Schönen und Nivea gepflegten versammelt, sondern die chronisch Kranken, die wirklich keine Chance mehr im Leben für sich sahen. Die Ausgezehrten, schreibt Luther. Am Anfang war es nur ein Teich. Da haben sich Leute dann dorthin begeben, weil das Gerücht gestreut wurde, zwischendurch käme ein Engel vom Himmel, würde das Wasser berühren und es würde sich bewegen. Und wer dann als erstes ins Wasser kommt, der wird gesund. Dann hat man die Hallen gebaut. Das hat man dann öffentlich gefördert. Und dann war am Ende ein Riesenbereich dort, wo sich die Kranken versammeln konnten. Vielleicht das erste Krankenhausmodell, wenn man so will. Und was tun sie dort? Sie warten auf die nächste Welle. Logisch, nicht um sich ins Vergnügen zu stürzen, sondern um ins Leben zurückzufinden. Wenn wir eines wollen, dann ist es, ins Leben zu finden, oder? Am Leben teilzunehmen. Es gibt natürlich Phasen, wenn wir jung und auf dem aufsteigenden Ast sind, da bewegt uns das alles nicht, da sind wir scheinbar mittendrin im Leben. Aber es gibt genug Phasen, da wissen wir, dass das so nicht ist. Und jetzt liegen sie da und haben so einen mystischen Volksglauben, dass irgendwie ein Engel kommen sollte und das Wasser berühren. Und dann träumten sie davon, dass sie der oder diejenige war, die dann als erstes dort hineinsteigt und geheilt wird. Aber eben nur einer. Und nur der Erste. Da ist Schluss mit lustig, oder? Das ist so wie mit dem Lotto spielen. Alle können gewinnen. Ist doch klar. Aber nicht jeder. Die Hackordnung der Schwachen unterscheidet sich dann auch nicht mehr von der Starken. Da wurde dann auch gedrängelt, geschubst, geschoben, zurückgehalten, Ellenbogen raus, wer nach vorne will. Bethesda, das ist auf der einen Seite ein Ort der Hoffnung und auf der anderen Seite der Ort der Verzweiflung. Bethesda, Haus der Barmherzigkeit. Ich frage mich immer wieder, wenn ich mich mit dem Text beschäftige, was ist da die Barmherzigkeit an so einem Haus? So faszinierend der Teich Bethesda als Ort der Hoffnung vielleicht gewesen ist, so grausam war er eben auch als Ort der Enttäuschung und der Niederlagen. Nirgendwo wird der Kampf ums Dasein härter ausgefochten als in den Hallen des Elends dort am Schaftor in Jerusalem. Und an diesen Ort begibt sich Jesus. Da, wo niemand freiwillig den Sonntagsspaziergang hingemacht hat. Wo wahrscheinlich jeder einen Bogen drumherum gemacht hat. Geht er hin. Warum beschäftigt uns ein solcher Text nach 2000 Jahren? Warum rede ich darüber in einem Männerabendbrot in Riemels? In Johannes 14, Vers 9 steht mitten in einer langen Rede Jesu ein kurzer, aber entscheidender Satz. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und Jesus meint damit, wer ihn anschaut, in seinem Handeln, in seinem Umgang mit den Menschen, der erkennt Gott in seinem Wesen und in seiner Absicht. Wenn das stimmt, dann ist der Blick auf Jesus und auf sein Verhalten in dieser Geschichte vielleicht auch von uns, für uns von großer Bedeutung. Dann lohnt es sich, darauf zu schauen, aus mindestens zweierlei Gründen. Der erste Grund, wenn ich an Gott noch nicht glaube, wenn ich die Erfahrung des Glaubens an Christus noch nicht gemacht habe, wenn ich noch Zweifel habe, wer ist dieser Gott und vor allen Dingen, wie geht er mit mir, mit meinem Leben, vielleicht sogar mit meinem Versagen um, womit muss ich rechnen? Kann ich das hier erkennen? Wie Jesus mit den Menschen umgeht. Und wir werden das gleich noch sehen. Und auf der anderen Seite, wenn ich schon gläubig bin, vielleicht schon Jahre oder Jahrzehnte unterwegs bin, kann ich nochmal reflektieren, wie stark ähnel ich eigentlich der Handlungsweise Jesu. Früher gab es mal den Spruch, mit dem haben Eltern ihre Teenager versucht, in Schranken zu halten. Das war so eine Suggestivfrage. Würde Jesus da auch hingehen, wo du jetzt hin willst? Wer ist mit diesem Satz groß geworden? Die Teenager heute sind clever. Die antworten, gehst du noch dahin, wo Jesus hingegangen ist? Deswegen lasst uns auf dieses Geschehen jetzt speziell mal schauen. Jesus geht bewusst an diesen Ort. Er geht bewusst in das Leben der Menschen hinein, das so kaputt und am Boden liegt. Er ist nicht auf Winke-Winke-Tour, macht auch nicht nur auf barmherzig und fromm, sondern er ist barmherzig. Dieser Bericht macht deutlich, dass Jesus bei denen zu finden ist, die von allen abgeschrieben sind. Da, wo sonst kein anderer sein möchte. Er hört auf das Schicksal des Einzelnen. Auch hier in diesem Bericht wendet er sich dem Einzelnen konkret zu. Er ist ganz bei ihm, würden wir heute sagen. Er geht nicht nur vorbei, segnet ihn nicht einfach nur so und sagt, wird schon werden, sondern er schaut ihn an, er nimmt ihn wahr, weil er ihm wichtig ist. Mehr noch, wertvoll. Du bist wertvoll in Gottes Augen. Vielleicht denkst du ganz anders von dir. Vielleicht denken andere ganz anders von dir, weil sie dich kennen, weil sie schlechte Erfahrungen mit dir gemacht haben, weil du dir selber nicht mehr traust, weil du dir vielleicht wünschst, dass du ganz anders sein müsstest und wolltest, aber es funktioniert gar nicht so richtig. Da hat sich dieser Gedanke schon eingeschlichen, dann kann Gott mich doch gar nicht lieb haben, wenn es ihn gibt. Falsch. Jedes Leben ist wertvoll. Jedes. Er hört auf das Schicksal eines Einzelnen, des Einzelnen. Er hat auf mein Schicksal gehört, hat auf dein Schicksal gehört und will auch auf dein Schicksal hören. Eines wird hier sehr deutlich, und das möchte ich auch sagen. Jesu Wirken auf Erden, das war keine anonyme Heilungskampagne. Er hat sich nicht als Mähdrescher Gottes gesehen. Das war kein Evangeliumskreuzzug. Das war immer die Hinwendung zum Einzelnen. Und zwar konkret. Jesus nimmt wahr, dass da ein Mensch 38 Jahre in seiner Krankheit gefesselt ist. und er sieht die Not hinter der Krankheit. Was sagt der Kranke? Auf die Frage, willst du gesund werden, was sagt er? Er sagt nicht einfach ja, er sagt, ich habe keinen Menschen. Ich habe keinen Menschen. Andere sind deswegen immer schneller. Und damit sah er sich als Opfer. Und das scheint noch schwerer zu wiegen als sein körperliches Leiden. Ich glaube, dass dieser Bericht für unzählige Schicksale steht, die ähnlich lauten könnten. Reinhard May hat einmal in einem Lied gesungen: An den Kreuzwegen des Lebens bist du allein. Es gibt Entscheidungen, da geht es nur um dich und die kannst auch nur du selber treffen. Ich habe keinen Menschen. Ich habe keinem, dem ich mich wirklich anvertrauen kann. Ich habe niemanden, dem ich mich wirklich öffnen kann. Mit dem, was mich quält, was mich belastet. Ich habe keinen. Und deshalb wird anderen geholfen und andere sind immer irgendwie schneller. Anderen geht es besser, andere kommen voran, aber bei mir nicht. Jesus sieht ihn an, hört auf sein Schicksal, hört seine Antwort. Aber dass er ihn überhaupt fragt, willst du gesund werden, finde ich, ist schon der Hammer, oder? Da liegt er 38 Jahre krank und Jesus fragt, willst du gesund werden? Kann das überhaupt eine Frage sein? Offenbar ja, es kann. Denn das weiß ich auch aus meiner seelsorgerlichen Erfahrung. Ich weiß es sogar von meinem eigenen Strickmuster. Ich kenne Situationen in meinem Leben, da will ich keine Hilfe. Kennst du das auch? Weil du kennst die Antworten sowieso, die dir gegeben werden. Wie oft wollten wir schon Menschen helfen und sie ließen sich nicht helfen? Man kann niemanden gegen seinen Willen helfen. Das ist die Wahrheit. Und deswegen ist es wichtig, dass Jesus fragt, willst du gesund werden? Man könnte diese Frage auch anders formulieren. Willst du dein Leben verändert haben? Willst du das wirklich? Hast du dir das überlegt, was dann auf dich zukommt? Dass du dann selber aktiv werden musst im Leben. Dass ich dich nicht an Fäden wie eine Marionette durchs Leben begleiten werde, sondern dass du stark werden sollst. Du sollst wieder auf die Füße kommen. Aber dann sollst du dein Leben auch selber leben. Dann will ich dir Kraft geben und dann soll sich etwas ändern. Das ist aber auch anstrengend. Jetzt hat er immer auf der Matte rumgelegen, um es mal ein bisschen flach zu sagen. Willst du gesund werden? Willst du, dass sich wirklich etwas ändert in deinem Leben? Wenn du das nicht wirklich willst, kannst du dich 100-mal entscheiden für Jesus, kannst du beten wie ein Weltmeister. Es wird sich auch nichts ändern. Weil der Glaube ist nicht einfach nur so ein mystischer Akt, sondern der Glaube ist die Verbindung mit dem lebendigen Gott, der uns nicht vergewaltigt, sondern hineinnimmt in seine Wirklichkeit und dann zum Leben befähigen will. Will auch uns auf die Füße stellen, will, dass wir aus unserer verkorksten Situation herauskommen und mit uns einen neuen Weg beschreiten. Man kann sich auch in seinem Elend einrichten. Man kann sich in seinem Elend verkriechen. Oh, wir Männer können das gut. Aber Jesus will diese Mauer durchdringen, nicht mit Gewalt, sondern mit dieser eigentlich simplen Frage, was willst du? Wenn du Veränderung willst, bin ich dein Mann. wenn du vorankommen willst, wenn du die Chance ergreifen willst zu einem veränderten Leben, sind wir Partner. Jo, das verspricht er. Jesus durchbricht diese subjektive Realität des Mannes, der darauf fixiert wird, ich habe ja keinen, also passiert auch nichts in meinem Leben, und öffnet ihm die Chance einer grundlegenden Veränderung. Und was eben noch wichtiger ist, er gibt den Menschen Raum zur Mitwirkung an der Veränderung. Ich weiß nicht, ob du dir das richtig vorstellen kannst, mit wem wir es zu tun haben. Es ist der Gott, der den gesamten Kosmos geschaffen hat. Mit all seinen Naturgesetzen, mit all den Dingen, die wir durchschauen und manchmal noch gar nicht durchblicken. Mit seiner Verschwendung an Schönheit. Dieser großartige Gott hat sich in Jesus Christus als Mensch auf unsere Stufe gestellt. Es heißt in der Bibel, dass Jesus nicht anders konnte, als zu uns zu kommen, Mensch zu werden, im Himmel zu bleiben und zu sehen, dass es eine Menschheit gibt, die in den Abgrund geht, dass es Menschen gibt, die keine Hoffnung haben, hat er nicht ausgehalten. Er hat seine Herrlichkeit verlassen und begegnet den Menschen, dem Einzelnen. Und ich bin davon überzeugt, auch heute Abend in unserer Seele, und fragt auch uns, was willst du? Willst du dich an die Hand nehmen lassen? Glaubst du mir, dass selbst wenn es seit Jahren oder Jahrzehnten bei dir keine Veränderung gegeben hat, die du dir vielleicht früher noch sehnlicher gewünscht hast, nicht doch noch eintreten kann? Mit meiner Hilfe. Und dabei überlässt er dir deine Selbstbestimmtheit. Das hat etwas mit Würde zu tun. Der Sohn Gottes, wenn wir es mit dem zu tun haben, ist immer derjenige, der uns unsere Würde als Mensch zurückgibt. Der knechtet uns nicht. Das ist ganz schön nachzulesen in den Evangelien. Alle, die ihm begegnen, werden von ihm aufgerichtet, gestärkt, geheilt. Das ist der Sohn Gottes. Immer wenn du geknechtet wirst und sei es mit noch so frommen Sprüchen, ist nicht der Sohn Gottes dahinter. Dieser Mann soll selbst entscheiden, was er will. So wie du entscheiden musst, was du willst. Willst du Veränderung? Aber eben, wenn wir uns erstmal festgebissen haben in unserer Situation, wenn sie vielleicht schon jahrelang so ist, wenn wir uns eingemauert haben mit dem, was uns bedrückt oder was wir falsch gemacht haben, dann haben wir den Eindruck, wir werden da nie rauskommen können. Wenn wir uns verkriechen in unsere enttäuschten Erfahrungen, von Menschen enttäuscht und wir sind fürs Leben blockiert, vertrauen niemanden mehr. Von uns selbst enttäuscht, dann sind wir für Veränderungen blockiert, weil wir denken, ich krieg's ja eh nicht gebacken. Und von der Kirche enttäuscht und von den Vertretern der Kirche, egal von welcher Kirche, Luschen gibt's überall. Und bist für den Glauben blockiert. Und wenn dann jemand die Veränderung der Situation anbietet, dann hast du ja nichts mehr, hinter dem du dich verstecken könntest. Dann müsste ja die Mauer eingerissen werden und sie kann nur von innen eingerissen werden. Aber wenn du es nicht machst, bleibt alles beim Alten, das kann ich dir versprechen. Dann bleibst du auf deiner Matte liegen. Und der Sohn Gottes will das nicht. Der will das nicht. Er fragt dich, was willst du? Jesus In ihm begegnet uns der menschenfreundliche Gott, der uns kennt, so wie es in einem neueren Anbetungslied heißt, der uns kennt und trotzdem liebt. Also, soll alles beim Alten bleiben? Soll es so bleiben, wie es ist? Oder soll sich etwas Grundlegendes verändern? Willst du gesund werden? So ist also Bethesda auch ein Ort der Entscheidung, nicht nur der Hoffnung und der Verzweiflung, sondern eben auch ein Ort der Entscheidung. Es gibt immer und immer wieder im Leben Orte der Entscheidung, natürlich. Und da gibt es gute und schlechte Entscheidungen, verpasste Entscheidungen. Aber das kennen wir. Alles Wichtige im Leben muss entschieden werden. Manches vielleicht von zweien zur selben Zeit. Ich war ja ein totaler Chaot, bevor ich zum Glauben kam. So ein Möchtegern-Kiffer mit langen Haaren, so ein bisschen verlaust, und lerne dann meine Frau kennen, ein behütetes Mädchen. Und ich verstehe es heute noch nicht. Und ich habe meine Schwiegereltern immer wieder mal gefragt und sie verstehen es auch noch nicht wirklich. Als ich das erste Mal vor der Haustür stand, dass der nicht gleich den Riegel vorgeschoben hat. Die Eltern haben mich so angenommen, wie ich bin. Das war der Hammer für mich. Das kannte ich überhaupt nicht. Ich war so bemüht, mein verkorkstes Leben hinter einer Mauer versteckt zu halten. Und sie vermittelten mir den Eindruck aus der Liebe Gottes, du brauchst das gar nicht. Das hat mir den Weg geebnet, einzuwilligen, jawohl, es soll sich etwas ändern in meinem Leben. Aus deiner Kraft. Entscheidung. Und dann weiß ich noch, 1977, kurz vor Ostern, ich liege im Bett und heule wie ein Schlosshund. Ich weiß gar nicht so richtig, warum, und bete einfach, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann möchte ich das so erleben, was ich hier bei den anderen Menschen sehe, was sie haben und ich nicht habe. Diesen Frieden und dieses einfache, kindliche, aber zutiefst ehrliche Gebet, diese ausgestreckte Hand, ja, Gott, ich will Veränderung, hat Gott erhört. Seitdem bin ich mit ihm unterwegs, mit Höhen und Tiefen, mit Siegen und Niederlagen, aber immer mit ihm unterwegs. Steh auf, sagt jetzt Jesus zu dem Kranken. Im Griechischen steht das Wort Egeire. Das begegnet uns auch in der Ostergeschichte wieder. Das hat was mit Auferstehung zu tun. Wir werden auferweckt zu einem neuen Leben. Herausgeholt aus dem Tod des alten Lebens. Steh auf. Dieser Mann, der sich auf die Hilfe durch Menschen und einen spirituellen Whirlpool verlassen hatte, erfährt jetzt die wahre Hilfe, indem er das tut, was Jesus sagt. Steh auf, sagt Jesus, und nimm dein Bett. Nimm dein Leben in deine Hand. Mit meiner Kraft. Ich finde das so fantastisch, dass Gott sagt, nimm dein Leben in deine Hand. Damit sagt er, du bist wertvoll. Du schaffst das. Wir schaffen das. Das ist Neues Testament. Das ist Evangelium. Das Alte Testament mit den Geboten. Die Gebote sagen uns immer nur, was nicht da ist. Was fehlt, was falsch läuft. Die Gebote richten uns und wir brauchen das auch. Aber dann müssen wir zu Jesus kommen. Der richtet uns auf. Das ist der Unterschied. Steh auf. Als die Krankheit benannt ist, als der tiefste Lebenskummer herausgekommen ist, sagt Jesus, und jetzt steh auf. Jesus will ihn auf die Beine stellen, will ihm das Leben noch einmal eröffnen, will ihm nach all den Jahren aus dem Gefängnis der Krankheit und Einsamkeit herausholen. Jesus will sein Leben verändern. Und er kann es, weil dieser Mann glaubt, was ihm gesagt wird. Dieser Kranke vertraut jetzt Jesus, der ihm sagt, steh auf. Und er steht wirklich auf. Er steht auf. Und dadurch kommt die Verheißung als Realität in sein Leben. Das hätte auch anders laufen können. Jesus sagt, steh auf. Und er sagt, nö, ich kann ja nicht. Das habe ich schon vor Jahren versucht, deswegen liege ich ja hier. Und dann hätte Jesus wieder gesagt, nun steh doch mal endlich auf. Nö, mach ich nicht. Und irgendwann wäre Jesus wahrscheinlich traurig weggegangen. Und die Chance wäre verpasst gewesen. Gottes Wort will auch bei uns Veränderung bewirken, aber wir müssen es auch in Anspruch nehmen. Natürlich. Gott will uns unsere Sünden vergeben, aber das kann er ja nur, wenn ich sie ihm bekenne. Ihm, nicht Menschen, ihm. Und ich bekenne sie ihm auch nicht, damit er endlich weiß, was bei mir los ist. Das weiß er ja sowieso. Sondern ich bekenne es ihm, damit ich es loswerde. Ich spreche es aus. Lege es vor ihm hin und erfahre, das hat er mir schon längst vergeben. Er freut sich einfach nur, dass ich es jetzt endlich als Geschenk annehme. Ich könnte mir vorstellen, dass Männer hier heute Abend sitzen, die sich auch von Jesus so angeschaut fühlen. Ich könnte mir das vorstellen. Ich weiß es nicht, kann ja auch nur vor die Stirn schauen, aber ich könnte es mir vorstellen. Du wolltest dir vielleicht nur für kleines Geld dein Feinkostgewölbe ein bisschen auffüllen. Und jetzt? Jetzt stehst du plötzlich im Rampenlicht Gottes. Alles Fett gehört dem Herrn, heißt es im Alten Testament. Er will uns doch nicht an den Ohren durchs Leben ziehen. Mensch, wer hat uns das bloß eingeredet? Er will, dass unser Leben gelingt. Er will, dass wir Erfüllung finden, auch wenn sich manche Wünsche nie erfüllen. Er will uns ausfüllen mit seiner Gegenwart. Vielleicht spürst du diesen Ruf. Steh auf. Und Jesus meint damit, mach endlich ernst im Blick auf den Glauben. Du weißt doch schon alles. Du weißt es schon von deinen Eltern und von deinen Großeltern. Aber hast nie selber den Schritt gemacht. Steh doch endlich auf, mach doch diesen Schritt. Werde verbindlich. Steh auf und fang neu an, meine Liebe auch auszuleben. Fang an, dich mit deinen Leuten wieder zu versöhnen. Steh auf und kümmere dich um deine Frau, um deinen Sohn, um deine Tochter. Gib dich nicht damit zufrieden, dass das irgendwie zerstört am Boden liegt. Steh auf und glaube mir, wir zusammen können etwas Neues schaffen. Steh auf und fang fang wieder an, mir zu dienen. Ich habe dich begabt. Ich habe dir Fähigkeiten und Möglichkeiten gegeben. Und ich will dich lenken und leiten, dass du die Werke erkennst, die ich vorbereitet habe, damit du wieder Spaß am Glauben gewinnst, weil du spürst, dass ich dich gebrauche und weil du merkst, dass ich durch dich in dieser Welt handle. Steh auf. Unser Mann macht das. Ein bisschen holprig, aber er macht's. Man sieht auch noch nicht so richtig die Eigenverantwortung in seinem Leben, obwohl er ja seine Matte nimmt und losläuft. Aber als er dann andere trifft, da ist es ihm nicht wichtig, dass ihm geholfen wurde, sondern er verweist wieder auf Jesus. Also vorher waren die anderen schuld, die ihm nicht geholfen haben. Jetzt ist er auch nicht im Mittelpunkt, sondern sagt, kümmere dich mal um Jesus. Der war das, der mir geholfen hat. Also das alles noch so ein bisschen unrund. Aber es ist der Start. Ein Staat darf ruhig unrund sein, weil Jesus trifft ihn ja hinterher wieder. Jesus verliert ihn nicht aus den Augen. Wie spät haben wir es eigentlich, wo ich gerade war? 10:10. Da haben wir ja noch eine Stunde Zeit. Nee, aber lasst mich das noch sagen. Jesus verliert ihn nicht aus den Augen. Und dann sagt er ihm einen ganz, ganz wichtigen Satz. Luther übersetzt, und die meisten übersetzen eigentlich, dir ist jetzt geholfen worden, also sündige hinfort nicht mehr, auf dass dir nicht etwas Ärgeres passiert. Das vermittelt uns den Eindruck, wer richtig gläubig ist, sündigt nicht, oder? Wer ist richtig gläubig hier? Hallo. Ihr wisst schon, was kommt, ne? Okay. Und wer hat in diesem Monat noch nicht gesündigt? Das ist doch auch gar keine Frage. Natürlich, es gibt niemanden von uns, der alles richtig macht. Deswegen müssen wir dieses Wort vernünftig verstehen. Und wir verstehen es nur, wenn wir verstehen, was mit Sünde gemeint ist. Das griechische Wort hamartia meint ja, dass ich mein Ziel verfehle. Und das Ziel für uns Menschen ist in Verbindung mit Gott leben. Was Jesus ihm sagen will, ist, verliere diese Verbindung zu mir nicht mehr. Denn dann würde dir noch etwas Ärgeres passieren. Die Verbindung zu ihm. Der Teufel will uns einreden, du musst sündlos werden. Wir werden nicht sündlos aus eigener Kraft. Wir werden es immer wieder spüren, dass was falsch läuft. Im Kleinen wie im Großen. Aber das hat Jesus geregelt. Und wenn der Geist Gottes in uns ist, dann führt er uns an den Punkt, wo wir diese Dinge auch mit ihm wieder klären. Das verleitet uns nicht zu einem oberflächlichen Leben. Oberflächlich werden wir nur, wenn wir aus dieser Verbindung herausgehen, wenn wir nicht mehr verstehen, was es bedeutet, was Jesus für uns getan hat. Jesus sagt ihm, bleib bei mir, vertrau mir. Ich habe dich ins Leben zurückgeholt. Und ich will dich im Leben begleiten. Halte diese Verbindung. Und dann wird alles gut. Und deshalb glaube ich, bei Gott ist niemand chancenlos. Jeder hat die Chance, zu Gott zu kommen. Und Gott selbst vermittelt uns durch seinen Geist dieses innere Wissen, das jetzt der Punkt da ist. Und dann soll ich zugreifen. Und damit möchte ich schließen. Weil Jesus heute Abend auch sagt, willst du ein neues Leben beginnen? dann steh auf und tu den Schritt, der dran ist. Was immer das Irre ist, der Schritt zum Glauben, der Schritt zum Gehorsam. Was immer Jesus dir sagt, welcher Schritt dran ist, den tu. Wir beten miteinander und dann gebe ich dir die Chance, aufzustehen. Nicht vor mir, sondern vor Jesus. Wenn du für dich spürst, er möchte dich in deinem Leben einen entscheidenden Schritt weiterbringen. Wir verneigen uns zum Gebet. Unser guter Vater in dem Himmel, du bist uns in Jesus so nahe gekommen.